Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Beppo Mautner, Günther Marchner und Bernhard Jenny. Herzlich willkommen beim Zentralquartett. Dies ist die zweite Sendung des Zentralquartetts, eine Sendereihe auf FS1. Wir vier, sprich Günther Machner, Ursula Liebing, Beppo Mautner und ich, Bernhard Jenny, haben uns mit diesem Format vorgenommen, das Thema Menschenrechte regelmäßig neu zu beleuchten und die Situation der Menschenrechte hier in unserem Land, hier in Salzburg, aber auch international zu diskutieren. Wir haben vor 23 Jahren in Reaktion auf Schwarz-Blau damals die Plattform für Menschenrechte in Salzburg gegründet. Heute müsste man sich schon überlegen, ob man jetzt schon wieder was Neues gründen müsste. Das Thema heute ist, wessen Menschenrechte will die ÖVP streichen? Und wir haben uns dazu eine sehr berufene und international erfahrene Gesprächspartnerin eingeladen. Herzlichen Dank und willkommen, Marianne Schulze, die uns via Zoom zugeschaltet ist. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Marianne Schulze, du bist als Expertin für soziale Nachhaltigkeit und Menschenrechte weithin bekannt. Beschreib uns bitte mal kurz deinen Bogen an Tätigkeiten aktuell.
Aktuell bin ich vor allem mit der Frage der Umsetzung von Menschenrechten für Unternehmen befasst. Eine Forderung, die viele, viele Jahrzehnte alt ist, dass nicht nur der Staat verpflichtet ist, Menschenrechte umzusetzen, sondern dass gerade die multinational agierenden Konzerne menschenrechtliche Verpflichtungen auf sich nehmen und diese umsetzen. Und die Europäische Union ist da momentan im Kontext von Nachhaltigkeit, die man eben nicht nur als eine Umweltfrage in der Zwischenzeit versteht, sehr aktiv und fordert von größeren Unternehmen ab dem nächsten Jahr sehr umfassende Berichtspflichten rund eben auch um Menschenrechte bzw. sogenannte soziale Nachhaltigkeit, sprich Lieferkette, Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, weiterer Kontext Anrainerinnen und Anrainer und so weiter vor.
Das sind Felder, wo die Arbeit sicherlich nie ausgeht. Wollen wir mal den Fokus auf den Anlassfall für diese Sendung wenden. Am 11.11. hat nicht nur der Fasching begonnen, sondern da gab es auch ein Interview mit dem Clubobmann Wöginger von der ÖVP, der da plötzlich dem Standard gesagt hat, auch die Menschenrechtskonvention gehört überarbeitet. Wir haben mittlerweile eine andere Situation, als es vor ein paar Jahrzehnten der Fall war, als diese Gesetze geschrieben wurden. War das aus deiner Sicht, Marianne, mehr als eine simple Ablenkung von Korruptionsvorwürfen, von Geständnissen und so weiter? Oder war das einfach nur so daneben herbeigesagt?
Ich vermute, wiewohl ich Juristin bin und nicht Politologin, dass das eine sehr gezielte Provokation ist. Sie scheint mir direkt aus dem sogenannten Playbook, also aus den Regieanweisungen der Populisten und vor allem der rechtsgerichteten Populisten und auch Populistinnen zu stammen. Das sind Provokationen dieser Art, mit denen unter anderem auch versucht wird auszuloten, was geht denn, und den Diskurs, gerade was die Inklusion von Menschen, die Minderheiten repräsentieren, das betrifft in dem Fall zwar von Herrn Wöginger bewusst bezogen auf Ausländerinnen und Ausländer, aber eben nicht nur diese Verschiebung in Richtung besonders schützenswerte Personen sehen wir ja quer über Europa, um nicht zu sagen auch die USA. Also ich würde den Herrn Böginger da tendenziell schon in eine Reihe stellen mit Menschen in Großbritannien, die diese Provokationen rund um die Umsetzung der MRK in UK im Human Rights Act sehr bewusst vorangetrieben haben, aber natürlich auch mit den Rechtskonservativen in den USA. Ungarn fällt einem auch ein, teilweise die Entwicklungen in Italien, auch in Polen und nicht zuletzt fällt einem natürlich auch Russland ein. In dieser ständigen Marginalisierung, in Fragestellung der Existenzberechtigung, der Rechte von Minderheiten, dem sukzessiven öffentlichen Entzug des Schutzes von Minderheiten, der ja eins der obersten Gebote einer Demokratie ist, und dieses bewusst gewähren lassen von anderen Kräften, in manchen Staaten jetzt auch schon Staatsgewaltvertretung, also sprich Polizei in Russland, die dann ganz offen diese Ressentiments aufgreifen können und hier gezielt auch Übergriffe setzen können. Das ist eine Einschätzung, die natürlich eben eine Politologin oder Politologe berufener ist zu machen, aber mir scheint, dass eben in allererster Linie eine Provokation dieser Art zu sein. Und dann ist es wohl auch, kann man sich dem schwer entziehen, in der momentanen politischen Diskussion der Versuch einer Ablenkung von den die Rechtsstaatlichkeit durchaus erschütternden Ereignissen, die da Menschen in Funktionen, die ihnen übertragen worden sind, gesetzt haben, als ob sie irgendwie in Jahrhunderten zuvor herrschaftlich über irgendwelche Güter walten würden. Und dann, glaube ich, kommt ein größerer Abstand. Ich würde sagen, eine halbe Planetenumlaufbahn geht sich aus. Und dann können wir uns der Frage annähern, ob es da jetzt tatsächlich substanziell um Menschenrechte geht. Und die schaurige Tendenz scheint leider schon auch diese zu sein, dass es da durchaus auch darum geht, den Grundkonsens, den demokratiepolitischen und rechtsstaatlichen ein Stück weit aufzukündigen, dass wir als Demokratie das Selbstverständnis nicht nur versuchen festzuschreiben, sondern auch tatsächlich umzusetzen, dass wir uns gerade jener bewusst sind und um jene annehmen, die aus verschiedensten Gründen heraus eine Minderheit repräsentieren.
Ja, diese Minderheiten sind ja auch angesprochen worden. Das Zitat geht ja weiter, dass er dann sofort von der Halloween-Nacht gesprochen hat in Linz und dann von Zornesröte spricht, die es einem ins Gesicht treibt, wenn solche Menschen sich nicht an die Gesetze halten. Das heißt, da werden sofort Etiketten verklebt und verteilt und es werden Feindbilder generiert. Und es scheint schon so, kommt mir vor, dass da es um mehr geht als nur um eine einzelne Gruppe, sondern es geht eigentlich um die Erschütterung der Grundfesten unserer Demokratie. Das, was in der Verfassung steht, soll auf einmal nicht mehr so gelten. Wovor hat man da Angst?
Naja, das ich möchte jetzt gar nicht psychologisch herumraten, vor wem man per se Angst hat als Person. Aber es geht natürlich darum, ein Ressentiment gegen die anderen zu schüren, mit Feindbildern zu arbeiten. Dieses quasi, wenn ich mich nicht von meinem Nachbarn fürchte, sondern mit ihm solidarisiere, dann solidarisieren wir uns aber gegen die Vis-à-vis-Nachbarn. Und wenn wir uns mit denen aber solidarisieren, dann geht es gegen den nächsten Ort. Und dieser Effekt wird ja hier in den letzten Jahrzehnten zusehends eben auch gerade dafür genutzt, sich abzugrenzen vor einem vermeintlich anderen. Dieses vermeintlich andere sind eben nicht Objekte, sondern Menschen, denen allerlei zugeschrieben wird. Das ist ein Phänomen, das in Österreich leider sehr weit verbreitet ist. Menschenrechtliche Kritik über die Art und Weise, wie zum Beispiel die Frage strafrechtlicher Handlungen mit Ethnie zusammengekoppelt wird in Österreich, ist schon vor vielen, vielen Jahren vom Europarat ganz eindringlich kritisiert worden, dass die Ethnisierung von Kriminalität hier spezifisch im Kontext der Medienberichterstattung als besonders hinterfragenswürdig dargelegt worden. Und das heißt, der Boden ist da schon länger bereitet worden, um diese Feindbilder größer zu machen, beängstigender zu machen und hier fernab von Fakten, vor allem auch mit so einer gewissen Entmenschlichung zu arbeiten. Ja, hier eben von diesen Menschen zu reden oder nicht einmal eben von Menschen, sondern von diesen Personen. Und dass solche Leute und so weiter hier sprachlich schon sehr klar eine, nicht einfach eine Distanz hergestellt wird, sondern eben dieses Gleichberechtigte, das ja einer Demokratie innewohnt, nicht nur weggerissen wird, sondern als inexistent im Ergebnis dargestellt wird. Und da geht es, ich weiß nicht, um welche persönlichen Motivationen es solchen Personen geht. Ich glaube, meine Empathie ist da ein bisschen an ihren Grenzen unterwegs. Aber es geht darum, das, was man für sich hat, zu bewahren und zu beschützen und es auf keinen Fall zu teilen. Also es geht so eine ganz, ganz dramatische Entsolidarisierung und ein sehr materiell, glaube ich, aufgeladenes Sein auf eine gewisse Art und Weise zu erhalten und eben andere davon auszuschließen. Und da geht es dann schon auch um eines der Kernthemen der Menschenrechte, nämlich um die Frage von Machtverteilung. Und da dieser Anspruch der Menschenrechte, dass die Machtbalance zwischen Staat und Individuum ein Stück weit angeglichen wird, die widerspricht natürlich dieser Vorstellung, dass man Macht hält, Macht ausbaut und jene schwächt, die einem da irgendwie widersprechen könnten oder einen da irgendwie öffentlich dagegenhalten könnten. Und das ist, drückt sich eben zum einen durch das Entwerten von Minderheiten aus, aber natürlich auch die Art und Weise, wie mit Gesetzesnovellen umgegangen wird, wie hier Stellungnahmen in Gesetzeswertungsprozessen in Österreich in der Zwischenzeit de facto zur Farce verkommen. Und wie man halt auch Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliches Engagement per se wertet und welchen Stellenwert man dem einräumt und welche Wertschätzung man auch dem entgegenbringt, dass sich Individuen, Gruppen, Nichtregierungsorganisationen an demokratiepolitischen Prozessen, an rechtsstaatlichen Prozessen beteiligen.
Vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Anlassfall, weil die Aushöhlung von Menschenrechtskultur in Österreich hat ja nicht erst mit dem 11.11.2022 begonnen. Unsere Erfahrung als NGO-Netzwerk in der regionalen Menschenrechtsarbeit ist ja die, dass schon seit Jahrzehnten gerade jetzt von der Seite rechtspopulistisch orientierter Parteien, und da gehört ja mittlerweile die ÖVP führend dazu, Menschenrechte systematisch ausgehöhlt werden und auch Strukturen, gesellschaftliche, politische Strukturen, die Menschenrechtsschutz sozusagen implementieren könnten in einer Gesellschaft, abgebaut werden. Das hat, der Bernhard hat es erwähnt, ja schon begonnen mit der ersten schwarz-blauen Regierungskoalition am Beginn des Jahrtausends. Und hat sie, wenn man jetzt die Fremdenrechtsgesetzgebungswertung über die Jahrzehnte hinweg beobachtet, eigentlich in massiven Verschärfungen auf der juristischen Ebene, auf der Gesetzesebene, die genau gegen diese Gruppen, die du jetzt genannt hast, gerichtet sind, manifestiert. Wo denkst du, stehen wir jetzt in diesem Prozess dieser Aushöhlung von Grund- und Menschenrechten? Ist da diese Infragestellung der EMRK durch immerhin einen führenden Repräsentanten einer Regierungspartei in Österreich sozusagen noch einmal eine neue Qualität in diesem Aushöhlungsprozess? Und was für Konsequenzen könnte es in weiterer Folge haben, dass eine Regierungspartei Menschenrechte mittlerweile eigentlich ganz unverblümt und öffentlich in Frage stellt? Und die MRK ist ja ein zentraler Bestandteil sozusagen des Menschenrechtsschutzes in Österreich. Sie ist in Verfassungsrang und sie ist eigentlich der Grundrechtskatalog, der in Österreich sozusagen als Basis für die gesetzlichen Formulierungen dann gilt. Ja.
Da sind jetzt relativ viele Dinge drin verpackt. Ja. Ich versuche es der Reihe nach. Also das eine ist einmal, ich verstehe, dass man Schwarz-Blau als Angelpunkt nimmt. Ich würde aber meinen, dass die Probleme schon früher offensichtlich waren. Also es hat ja auch unter einem Innenminister Löschnack schon ziemlich dramatische Rückschritte im Fremdenrechtsbereich gegeben. Ich kann mich erinnern an Abstimmungen zum Fremdenrecht, noch vor Schwarz-Blau, die verheerend waren und wo die SPÖ wenig Schwierigkeiten zu haben schien, mit einigen sehr individuellen Ausnahmen abgesehen, hier Rückschritte schon einzuleiten. Und vielleicht mache ich es jetzt einfach mal historisch, weil du erwähnt hast, dass die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang ist, hier vielleicht das größere Ganze auch aufzumachen. Eine der Schwierigkeiten, die wir menschenrechtlich in Österreich haben, ist, dass wir eben einen Menschenrechtskatalog haben, den wir vom Europarat importiert haben. Es gibt, anders als in zum Beispiel Frankreich, wo als Ergebnis der Revolution damals Grundrechte bereits festgeschrieben worden sind, oder anders als in Deutschland, wo die Drucklage in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus durch die Alliierten eine andere war, das dann das Grundgesetz gegeben hat, in Österreich im Prinzip nur zwei große Bausteine menschenrechtlich. Das ist das Staatsgrundgesetz aus 1867. Der selige Kaiser Franz Josef reagiert mit knapp 2 Jahrzehnten Verspätung auf die Revolution und in seiner Grundgüte erlässt hier einen durchaus beachtlichen Grundrechtskatalog, der aber eben die Höhe der Zeit 1867 widerspiegelt. Und dann fast forward, 50er Jahre der Staatsvertrag, der eine sehr umfassende Klausel zur Umsetzung aller Menschenrechte für alle Menschen in Österreich enthält, der bekanntermaßen nur in einem Bruchteil umgesetzt ist. Man denke an die elendigliche und wirklich beschämende Ortstafeldebatte und die Tatsache, dass bilinguale Schulen bis heute keine Selbstverständlichkeit sind, dass die ganzen Restitutionsbestimmungen aus dem Staatsvertrag bis heute nicht ansatzweise umgesetzt worden sind, abgesehen davon, dass wir nie in einem Selbstverständnis gelandet sind, zu sagen, wir feiern das, dass wir Minderheitensprachen haben und anders als andere Länder lernt das jetzt jeder selbstverständlich und sieht das als seine Identität. Und dann wurde eben die Europäische Menschenrechtskonvention beschlossen und man hat in Österreich Fragen dazu gehabt, wie gehen wir jetzt mit so einem internationalen Vertragswerk um? Wie passt das in das österreichische Gesetzessystem hinein? Ist das jetzt ein Verfassungsrecht? Ist das über dem Verfassungsrecht potenziell? Oder ist es gleichgestellt einem einfachen Gesetz? Und damals hat man dann diesen Griff gemacht, zu sagen, man beschließt es mit Verfassungsmehrheit, macht es daher zu einem Teil der Verfassung und hat damit die Europäische Menschenrechtskonvention einem Verfassungsgesetz gleichwertig gewichtet. Und die Schwierigkeit, die sich, glaube ich, da bis heute durchzieht, ist, das war eine Fachdiskussion unter Juristen, es waren damals vermutlich keine Juristinnen darunter, die weder sozusagen einen gesellschaftspolitischen Willen niedergespielt haben, noch das Ergebnis eines größeren Konsultationsprozesses mit der Bevölkerung waren. Ja, das heißt, es ist eine sehr abstrakte Entscheidung gewesen. Vor einem methodischen Hintergrund hat aber als Verfassungsgesetz jetzt keine emotionale Aussage, wenn man so will, über das, was die Bevölkerung hier wollte, sondern da sind Fakten geschaffen worden aus ganz anderen Motivationslagen heraus. Und eine der Zusatzschwierigkeiten ist die, dass der Katalog der Menschenrechte in der Europäischen Menschenrechtskonvention ja nur einen Teil dessen widerspiegelt, was eigentlich menschenrechtliche Verpflichtungen sind. Österreich ist über die Jahre durchaus zu einem beachtlichen Sozialstaat gewachsen. In der Zwischenzeit ist das, um es höflich zu umschreiben, dramatisch geschrumpft worden. Und viele Prinzipien, die dem innewohnend waren, sind in der Zwischenzeit über Bord geworfen worden. Aber daher, unter anderem auch aus diesem Grund, gibt es zum Beispiel keine sozialen und wirtschaftlichen sowie kulturellen Menschenrechte im Verfassungsrang, wie das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, wo dann Dinge abgeleitet werden, wie ein Armutsbegriff, der die Frage von sozialer Teilhabe inkludiert, oder letztes Jahr das Erkenntnis in Karlsruhe zum Recht auf Umweltschutz, das man in der Form in Österreich aus der Verfassung gar nicht herausarbeiten könnte. Und vor all dem, vor dieser ganzen Theorie jetzt, dann einfach auch eine Bevölkerung, die wenig weiß über Menschenrechte, ja? Wo einfach der Diskurs wenig selten Bezug nimmt auf Menschenrechte, in meiner Wahrnehmung tendenziell so eine rassistisch-islamophobe, wird dann immer nur diskutiert, wenn es um die anderen geht. Es geht immer nur um Fremde, Migrantinnen, Migranten, Asylsuchende. Aber sozusagen dieses Ich als Mensch, der in Österreich lebt, habe quasi 40, 50 Menschenrechte, die ich eigentlich in Anspruch nehme, beziehungsweise in Anspruch nehmen kann, dieses Selbstverständnis ist nicht gewachsen. Ja? Und darauf noch einmal aufbauen, entsteht natürlich ein öffentlicher Diskurs, der ganz punktuell, sehr abstrakt wiederum, auf Menschenrechte Bezug nimmt, mit Journalistinnen und Journalisten, die genauso repräsentativ sind für diese Demokratie und auch nur eine sehr rudimentäre Ahnung haben von dem, was da jetzt eigentlich hinter dem Begriff Menschenrechte steckt, beziehungsweise was in der MRK drinnen steckt und was man darüber hinaus eigentlich in Österreich alles an menschenrechtlichen Verpflichtungen eingegangen ist und was die wiederum bedeuten würden. Ne? Das hat jetzt nur, glaube ich, ein Drittel der Frage beantwortet, aber es war zumindest einmal ein qualifizierter Versuch, möchte ich hoffen.
Das finde ich sehr spannend, was du da ausführst, weil ich denke mir, das klingt ja fast so, wie wenn du aus deiner Perspektive, die hat ja vermutlich auch starke Hintergründe aus deiner persönlichen Geschichte, sehen könntest, dass es eigentlich keine wirkliche gewissenhafte Verankerung der Menschenrechtsdenke in der österreichischen Bevölkerung und daher auch nicht in der Politik gibt.
Ich kann das eigentlich nur aus unserer Erfahrung jetzt bestätigen, also um da einfach vielleicht zwei Sachen dazuzulegen zu dem, was du gesagt hast. Die Nichtverankerung der sozialen Menschenrechte in der österreichischen Verfassung. Es hat ja diesen Anlauf oder diesen Versuch gegeben, der österreichischen Armutskonferenz einen Katalog der sozialen Menschenrechte sogar in einer juristisch halbwegs tragbaren Formulierung als Verfassungsrecht sozusagen vorzuschlagen. Und es war für mich schon erstaunlich, wie wenig Resonanz dieser Versuch auch zum Teil auf der NGO-Ebene gefunden hat. Da rede ich jetzt noch gar nicht von der medialen oder gar der politischen Ebene. Das ist für mich ein Indiz genau für das, was du gesagt hast, dass das eigentlich jetzt in der gesellschaftlichen, politischen Kultur Österreichs einfach nicht verankert ist. Und das merkt man leider auch jetzt auf der regionalen Ebene in Gesprächen, im Umgang mit Politikerinnen, Politikern, im Umgang mit Medien. Oder ein Beispiel nur mal aus unserer Arbeit, also wir haben ein Menschenrechtsschulprojekt laufen in Salzburg und wir machen halt immer wieder die Erfahrung, an wie enge Grenzen man kommt, wenn man dann mit Lehrerinnen und Lehrern zu Menschenrechtsthemen zusammenarbeiten will, weil die selbst sagen, in unserer Ausbildung kommen die Menschenrechte als sozusagen nicht einmal als Ausbildungsgegenstand wirklich vor. Die kommen unter politischer Bildung in einer Stunde sozusagen im Schnelldurchgang vor und das war es dann. Und man beginnt sozusagen dann, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern zusammenarbeiten will, eigentlich mit Menschenrechtsbasisbildung.
Ja, wobei das Interessante ist, dass ja im momentan gültigen Regierungsprogramm, von dem ich jetzt verstanden habe, dass es irgendwie so der heilige Gral dessen ist, was sich im Land bewegen darf und was in Entwicklung möglich ist, was ja für sich schon demokratiepolitisch für mich hoch fragwürdig ist, weil es ja per se dann schon in Frage stellt, inwieweit man hier partizipativ und die Zivilgesellschaft einbinden überhaupt arbeiten möchte. Aber lassen wir das vielleicht mal kurz auf der Seite. Aber das Spannende ist, im Regierungsprogramm steht das Vorhaben drinnen, den Grundrechtskatalog zu erweitern. Und es gab ja 2005 einen Versuch, das Bundesverfassungsgesetz, beziehungsweise Verfassungsbestimmungen als Gesamtes, ein Stück weit auszusortieren und zu reformieren, weil da sehr vieles sehr verfrachtet ist. Für unsere Debatte, glaube ich, jetzt der relevanteste Punkt ist, es gab damals eine sehr tiefgreifende Diskussion über einen Grundrechtskatalog, die sehr weit gediehen ist und wo es über weite Strecken Konsens gab. Das heißt, wir hätten jetzt eigentlich eh schon was in der Schublade. Und der Entwurf, den die Armutskonferenz vorgelegt hat mit dem Bundesverfassungsgesetz Soziale Sicherheit, beruht in weitesten Strecken auf dem Konsens von 2005, nimmt Bezug darauf, dass eben das Bundesverfassungsgesetz jetzt vor bald 3 Jahren 100 Jahre alt wurde, dass ein willkommener Anlassfall gewesen wäre, hier, wenn man schon das Vorhaben hat, im Regierungsprogramm das entsprechend auch zu erweitern. Zusätzlicher Impetus ist in der Zwischenzeit hinzugekommen, weil es ja Anfang August 2022, also vor ein paar Wochen, den Beschluss der UN-Generalversammlung gab zu einem Recht auf eine sichere, gesunde und nachhaltige Umwelt. Und dieses Recht auf Umweltschutz ja etwas ist, das man dringend in der österreichischen Verfassung sehen sollte. Und das Konstrukt aus 1867 ein gutes Stück in die Gegenwart zu bringen. Das heißt, Ansatzpunkte gäbe es genug und ich glaube, es gibt auch über weite Strecken den Konsens. Aber es fehlt, wie schon beschrieben, an allen Ecken und Enden das Basiswissen darüber, welche Menschenrechte es gibt, welche Wichtigkeit, welche Bedeutung sie für unser Zusammenleben haben und wie tiefgreifend sie eigentlich als Richtschnur gelten müssten für das, wie wir Politik gestalten, wie wir unser Zusammenleben weiterentwickeln. Vor dem Hintergrund ist es durchaus spannend zu sehen, dass man wiederholt darauf hinweist, zu sagen, das ist jetzt im Regierungsprogramm. Demokratieindex, der im November veröffentlicht worden ist, hat auch darauf hingewiesen, da fehlt ein substanzieller Teil des Grundrechtskatalogs. Hier ist der Ideenkatalog im Regierungsprogramm, bitte sozusagen verwendet das, aber es scheint nicht im Ansatz irgendeine Form von Grundmomentum zu entwickeln.
Das klingt nach vielen Hürden, die da immer wieder zu überwinden sind. Also für alle Menschen, die in der einen oder anderen Form sich für Menschenrechte engagieren. Ich frage mich manchmal, ob nicht diese Grundsätzlichkeit, diese Unteilbarkeit der Menschenrechte genau das ist, was die kleinkarierte Mentalität, sage ich jetzt mal, so oft überfordert. Denn man hat Angst vor etwas, was quasi immer gilt, ohne Vorausbedingungen. Es gibt ja immer wieder diese Einwände. Man hört es immer wieder, wenn man sich für Menschenrechte engagiert. Die müssen sich das ja zuerst verdienen oder Menschenrechte sollen nur im eigenen Land gelten und so weiter. Also es gibt diese nicht enden wollenden Versuche aus dem so unfassbar unteilbaren und für alle gleichgültigen Grundsatz etwas zu machen, was so leicht handelbar und worüber man disponieren kann, wem gehört es und wem nicht. Ist es eine österreichische Spezialität, hier so kleinkariert minimal zu denken, oder ist es eine prinzipielle Hürde, die du auch von anderswoher kennst?
Ich glaube, diese Grundschwierigkeit zu akzeptieren, dass man in einem demokratischen Kontext aus einer Fülle heraus sich solidarisch verhält und mit berücksichtigt, dass das andere nicht von irgendeinem überirdischen oder sonstigen Schicksal unter Anführungszeichen in eine schwierige Situation gebracht werden, sondern dass da strukturelle Faktoren dahinter sind, wo einzelne Entscheidungen sich so stark verweben, dass sie zwar auf der einen Seite keine Einzelperson mehr zuzuschreiben sind und die nicht mehr in Verantwortung gezogen werden kann, aber gleichzeitig eben jemand anderer in seiner Rechtsposition stark eingeschränkt wird und in seinen Möglichkeiten, in seinem Spielraum auf eine nahezu menschenunwürdige Art und Weise gedrängt wird. Dieses Grundproblem des Machthabens und Macht nicht aufgeben wollens und in Solidarisierens, das ist durchaus ein globales. Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, dass das eine oder andere eine spezifisch österreichische Zuspitzung bekommt. Und das ist eine Gemengenlage, die aus ganz, ganz vielen Bestandteilen sich zusammenbraut. Hierzulande ist einfach vielleicht gar nicht einmal so viel stärker im Grundton. So ein Grundrauschen, fürchte ich, findet man überall. Aber die Art und Weise, wie es legitimiert wird und wie es normalisiert wird durch Personen, die demokratiepolitisch wichtige Funktionen begleiten, ja, wo quer über die Institutionen, quer über die drei Dimensionen von Exekutive, Legislative und Judikative, hier sich selten jemand findet, der einfach aufsteht und sagt, und bis hierher und nicht weiter. Das halte ich schon für in dieser Ausprägung ein spezifisch österreichisches Phänomen. Und ein Teilaspekt dessen für mich ist eine Entwicklung, die ich persönlich mit großer Sorge betrachte, und das ist, es wird nicht mehr unterschieden zwischen der Funktion, die ich in einem rechtsstaatlichen Gefüge übernommen habe, und der Person, die ich bin, sondern ich als Person habe jetzt dieses Amt inne und folgedessen bin ich das Amt. Ja? Mhm. Und dieses, also für mich ist das als angelsächsisch geprägter Mensch teilweise wirklich, wirklich schwer nachzuhüpfen, wie man hier das alles miteinander verbrennt. Und beim angelsächsischen Ding zu bleiben und einem österreichischen Spezifikum, das da schon auch mit hineinspielt, für mich als Australierin ist das österreichische Unabhängigkeitsverständnis nicht nachvollziehbar. Also was in Österreich alles als vereinbar gilt und was man alles tun darf, ja, ohne dass es irgendwie einen Aufschrei gibt, beziehungsweise wo man halt einfach kein Problem sieht und in Frage gestellt wird, warum Österreich zum Beispiel regelmäßig international kritisiert wird, weil die Polizei ihre Missbrauchsfälle selber überprüft. Ja, und ich versuche das in Österreich mit Polizeiführungskräften zu diskutieren und die schauen mich fragend an, und du diskutierst das in New York und in Genf in den Menschenrechtsgremien der Vereinten Nationen mit Leuten, und die schauen dich mit noch einem viel größeren Fragezeichen an und sagen, wie geht sich das aus? Es sind jetzt einige dieser Aspekte, von denen ich meine, dass sie ein gewisses Ressentiment, Grundrauschen in einer Gesellschaft sehr stark zuspitzen und dem eine Normalisierung ermöglichen. Und ich glaube, um das geht's. Und dann auch immer um dieses, ich finde die Femizide so ein brutales, gutes Beispiel dafür. Ja. Man echauffiert sich enorm über die Frauenmorde und mit welcher Häufigkeit sie passieren. Aber man sieht nicht das, was davor passiert, alles an Sexismus und nicht nur, dass der alltäglich ist, sondern dass der dann eben von den höchsten Spitzen dann auch noch Legitimität dadurch erfährt, dass es hier nie Entschuldigungen gibt für allerlei sexistisch intendierte Entwertungen, die im Parlament passieren, die in Landtagen durch Landeshauptmann, Stellvertreter und so weiter passieren, die Minister, Landesräte, ich weiß nicht, und man tut so, als ob es da keine Verbindungen gäbe. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass der Sexismus im Parlament automatisch zu einem Femizid führt, aber es legitimiert die Entwertung, in dem Fall von Frauen, auf eine Art und Weise, die dann ein gewisses Frauenbild weiter bringt, das seit 50 Jahren schon überholt sein sollte oder eigentlich noch viel, viel länger, aber ein globaler Konsens sich gebildet hat, dass das passé ist. Und dann fallen mir halt noch 20 andere Aspekte ein, um zu sagen, da braut sich etwas zusammen, wo eine Normalität dargestellt wird, die der Verwirklichung von Menschenrechten, die der Verwirklichung aber auch von demokratiepolitischen Prinzipien und rechtsstaatlichen Prinzipien ordentlich dagegen rudern.
Es ist ja ein Mechanismus, der eigentlich durchgängig bei allen menschenrechtlich relevanten Themen eintritt, dass man sozusagen Verletzungen von Menschenrechten oder Nichtbeachtung von Menschenrechten externalisiert im gesellschaftlichen Diskurs in Österreich. Das heißt, es sind immer die anderen, die die Menschenrechte verletzen. Bei den Femiziden ja auch ist es immer sehr bequem, wenn man dann den jeweiligen ethnischen Hintergrund der Täter in den Vordergrund stellen kann und die gesellschaftlichen Strukturen, die Frauen abwerten oder Frauen sozusagen ohnmächtig oder zu Opfern machen, in Österreich nicht in den Blick nimmt. Gibt es nicht auch sozusagen ein anderes Phänomen oder einen anderen Mechanismus in Österreich, der sicher nicht nur österreichspezifisch ist, der für den diese Infragestellung der EMRK jetzt auch ein Symptom ist, nämlich so dieser rechtspopulistische Reflex, dass wir sind wir als Nation und wir stehen im Gegenüber zu internationalen oder europäischen Mechanismen und Institutionen, die uns eventuell kritisieren könnten, in Frage stellen können, was unsere Grundrechtsorientierung oder den Menschenrechtsschutz in Österreich betrifft. Ich meine, das war ja nicht nur eine Infragestellung der EMRK, die da stattgefunden hat. Es hat ja in der Folge dann die Verfassungsministerin, die Frau Edtstadler, eigentlich nachgeschoben, man müsste die Judikatur des EGMR noch mal ein Stück weit infrage stellen in einigen Punkten. Das heißt, sie hat den Böginger eigentlich nicht kritisiert, sondern eher noch eins draufgesetzt und sozusagen die Judikatur oder die Instanz, die ja die Einhaltung der EMGR und natürlich auch die Weiterentwicklung der EMRK vorantreiben sollte, in Frage gestellt.
Ja, das ist ja wieder ein eben Beispiel aus dem Right-Wing Playbook, ja? Also Institutionen in Frage zu stellen, ihre Legitimität anzugreifen, zu untergraben. Dieses eine Provokation fügt sich an die nächste und man schaut einfach mal, wie weit man kommt. Ja? Ich glaube, es ist ein Wiener Prinzip, man probiert. Ja? Also man versucht halt einmal und schaut, was geht. Ja? Und jetzt haben wir ja, ich bilde mir ein, besonders stark rund um die Europameisterschaft 2008, diese Frage der Präventivhaft diskutiert, auch mit eben diesem Ressentiment von irgendwelchen Hooligans, die im Zweifelsfall von irgendwo weiter her hätten kommen sollen und ganz hochproblematisches Verhalten sie definitiv zeitigen hätten sollen. Und dann kam es immer wieder. Und ich habe das Gefühl, schleichend entsteht da jetzt eben einfach auch ein Konsens, wo man sagt, ja, irgendeine Form von Sicherungshaft oder Präventivhaft wird dann möglich. Ja? Und das, ich glaube, genau um dieses Phänomen, das ersetzt und langsam aufdreht, dann kriegt er nicht mit, dass es zu heiß wird und springt nicht rechtzeitig raus. Und das ist so dieses, das sind so diese Teilelemente einer illiberalen Demokratie. Und in dieser Bewegung oder in dieser Entwicklung, fürchte ich, sind wir in der Zwischenzeit schon wesentlich weiter fortgeschritten, als manchen lieb sein kann und manchen bewusst ist. Die persönlichen Schwierigkeiten aufgrund von Pandemie, Bedrohung durch Klimaveränderung und nicht zuletzt jetzt die Inflation, machen es ja natürlich auch schwieriger, sich mit dieser Art Fragen auseinanderzusetzen. Und da greift dieses Phänomen des Frosches, den es langsam aber sicher zu heiß wird, fürchte ich, schon ziemlich trefflich, ne? Dass das in Solidarisierung nicht zuletzt aufgrund der Art und Weise, wie die Pandemie bis dato gemanagt worden ist, en vogue ist. Ja? Es ist in der Zwischenzeit cool, nicht solidarisch zu sein. Und da schwimmt halt dann auch wieder ein Stückchen weg von dem, was essentiell wäre, um sich für Menschenrechte einzusetzen, beziehungsweise ihre überhaupt bewusst zu sein und sich dann auch für sie einzusetzen.
Da gibt es ja auch sowas wie ein Wegnehmen von Begriffen und Begrifflichkeiten, denn genau die eigentlich überhaupt nicht auf die Menschenrechte der anderen geachtet haben oder achten wollten, haben sich plötzlich auf Menschenrechte berufen und sozusagen sind dadurch zu einer neuen Gruppe, die jetzt plötzlich für sich Menschenrechte reklamiert, geworden. Und das Verwirrspiel, wer spricht jetzt mit welcher Sprache, mit welchen Begriffen, wer ist wofür zuständig, ist dadurch endgültig verbreitet worden. Das halte ich für einen sehr typischen Prozess in den letzten Monaten und Jahren, dass man offensichtlich nicht mehr weiß, wer mit welcher Sprache spricht, mehr mit welchen Zuständigkeiten wo unterwegs ist. Und daher meine Frage an dich, wo siehst du denn die entscheidenden Player, Playerinnen in unserer Gesellschaft? Wo siehst du die Menschen, die quasi zu den Knackpunkten oder zu den entscheidenden Faktoren werden könnten, um eben diese Demokratie nicht illiberal werden zu lassen, nicht noch einzuengen, sondern wo es eine Öffnung hin zu einer menschenrechtskonformen Gesellschaft geben könnte?
Ich sehe das vor allem in diesen kleineren zivilgesellschaftlichen Initiativen, die gerade auch rund um 2015 dann noch verstärkter sich gebildet haben oder weiter aufgebaut worden sind.
Die Willkommensklatscher.
da hat es sehr viele gegeben, die sich keine Zeit genommen haben, um zu klatschen, genau, sondern die schwer gepackt haben, ja, und für viel staatliches Versagen eingesprungen,
ja,
sind.
Ja.
Und Medien, die meiner Meinung nach viel zu wenig aufgegriffen haben, dass vieles von dem, was da passiert ist, die direkte Konsequenz dessen war, dass man eben auch aus Österreich unter einem Außenminister Kurz damals die Zahlungen an das Flüchtlingshilfswerk der UNO eingestellt hat, in Jordanien dann eben die eh schon desaströsen Verhältnisse in den Flüchtlingslagern dort komplett unmenschlich wurden und die Leute dann weitergezogen sind, sprichwörtlich.
Ja.
Und also das war eine hausgemachte Geschichte, das September 2015. Und dann sind da sehr viele reingesprungen, haben sich solidarisiert und haben sehr, sehr viel gegeben und geben noch immer sehr, sehr viel.
Ja.
Und das sind so, glaube ich, so kleinteilige zivilgesellschaftliche Engagements, die es davor auch schon gegeben hat. Aber da hat es eine Gewichtsverschiebung für mich gegeben, indem wie Leute da dagegen gehalten haben. Und das, was ich als besonders komplex und schwierig erlebe in all dem, ist, dass der Zivilgesellschaftsbegriff, so wie ich ihn hier jetzt propagiere und wie ihr ihn ja auch lebt mit eurer Initiative in Salzburg, das ist nicht der Zivilgesellschaftsbegriff, den der Diskurs hat, beziehungsweise den vor allem die Regierungsstellen auf Bundes- und Landesebene haben. Ja. Zivilgesellschaft aus meiner Erfahrung in Österreich ist die Sozialpartner in ihrer alten Form und dann ein paar größere christlich geprägte sozialwirtschaftliche Player. Mhm. Und das ist es. Ja? Aber so dieses, ich habe eine Nichtregierungsorganisation mit 15 Mitgliedern und einem Jahresbudget von 500 Euro und das ist Zivilgesellschaft und das anerkenne ich und die ist mir auf einer gewissen Ebene gleich viel wichtig wie die großen sozialwirtschaftlichen Player, deren Rolle unbestritten ist oder partiell kritisch natürlich auch zu betrachten ist, aber sozusagen auch ihre Legitimität haben. Ja, aber die den Begriff der Zivilgesellschaft nicht repräsentieren können. Und dann in allen Teilen nehmen wir noch die Freiwillige Feuerwehr und die Rettungskräfte dazu, weil irgendein Freiwilligentag ist. Ja? Aber dieses, was ist Zivilgesellschaft, was macht sie aus, wie binde ich sie ein, das habe ich über die Jahre immer wieder erschütternd gefunden, wie man selbst mit vermeintlich progressiven, reflektierten Vertreterinnen und Vertreter sowohl bei den Medien als auch in der Politik da sehr schnell an verdammt harte Grenzen kommt, in dem, wie Zivilgesellschaft verstanden wird. Ja.
Nein, da gibt's
aber das ist meiner Meinung nach das, was wir haben, Entschuldigung, gegen diese illiberalen Phänomene aufzutreten. Das, was wir langsam fallweise sehen, das ist in den momentanen prekären Umständen noch schwieriger, als es nicht eh schon wäre, ist so ein kritischerer Initiativenjournalismus, der da versucht, andere Maßstäbe anzusetzen, als es die etablierten Medien tun. Also gerade auch dieser Umgang der Nähe zwischen manchen Journalisten und der Politik und wieder Rücktritte nicht in der Sekunde passieren, also die Angelsächsin in mir versteht hier vieles nicht. Ja.
Ich meine, da gibt es ja aufgrund dieses Verständnisses von Zivilgesellschaft, das ja sehr eingeschränkt ist, einen ziemlichen Gap, weil was wir feststellen ist, dass gerade diese Basisinitiativen am ehesten gewillt sind und in der Lage sind, partizipative Strukturen herzustellen. Das heißt, möglichst divers zu sein in ihrer Zusammensetzung, aber dann auch eben in ihren Entscheidungsstrukturen möglichst flache Hierarchien zu haben. Das ist ja bei den großen Playern, die jetzt sozusagen Zivilgesellschaft offiziell repräsentieren, in der Regel nicht der Fall. Die sind nicht flach basisdemokratisch orientiert, die sind eher hierarchisch ausgeprägt. Und die sind auch nicht darauf ausgerichtet, jetzt zum Beispiel Partizipation von Angehörigen von sogenannten Minderheiten in Österreich wirklich sowohl im Inneren als auch nach außen hin zu leben oder zu praktizieren. Und da entsteht schon meines Erachtens, da stehen ziemliche Defizite auch in dem, was sozusagen das Bild von Zivilgesellschaft ist. Und das andere, was wir halt immer wieder feststellen, wobei so klein sind wir gar nicht und wir haben einige sozialwirtschaftliche Player eigentlich im Netzwerk, ne? Aber es gibt einfach dann bei wirklich den menschenrechtlichen Themen sozusagen eine Mauer, die an die Politik oder an offizielle Verwaltungsstellen heranzutragen ist, ungeheuer schwierig. Jedenfalls an dem Punkt, wo nicht mehr dieses Othering funktioniert. Also wenn man hergeht und sagt, wir machen jetzt ein Bildungsprogramm zum Beispiel für Muslime und muslimische Organisationen, dass die sozusagen den Wert von Menschenrechten und Religionsfreiheit lernen, dann findet man eher Gehör, als wenn man sagt, man will sozusagen in der Mehrheitsbevölkerung Menschenrechtsbildung betreiben und da sozusagen zum Beispiel Antidiskriminierungs- oder Antirassismusprogramme aufsetzen. Was wären Wege, sagen wir mal, diese Kluft oder diesen Gap zu überwinden? Und also man fühlt sich oft so in einer, wie soll ich sagen, in einer Blase, die sozusagen mit den Playern, die Macht haben in der österreichischen Gesellschaft, relativ wenig zu tun hat oder relativ wenig in Beziehung oder in Auseinandersetzung treten kann.
Also eins finde ich ganz wichtig, sind drei Sachen, die ich ganz wichtig finde. Das eine ist, wie finanzieren sich zivilgesellschaftliche Organisationen in Österreich? Wir haben keine Kultur der finanziellen Unterstützung von Zivilgesellschaft. Die Regierung weigert sich über weite Strecken und Österreich ist nahezu stolz darauf, ein verkehrt verteiltes Verhältnis von gemeinnützigen Stiftungen zu haben im Verhältnis zu internationalen. Also international geht die Tendenz in Richtung 80-90% von Stiftungen sind gemeinnützig. In Österreich sind das mehr oder mal 10% und das ist angeblich in irgendeiner Form auch was zu feiern ist. Also so, und man braucht aber ein gewisses Grundkapital, um sich da zu formieren und dann Kritik zu üben. Ja? Und da spießt sich halt komplett, weil die sozialwirtschaftlichen Organisationen sind von staatlichen Geldern abhängig und die Hand, die einen teilweise füttert, die beißt man nicht. Das darunterliegende Phänomen für mich ist aber auch das, und das sage ich jetzt wieder als Angelsächsin, werde aber trotzdem missverstanden werden, ist, dass der österreichische Kritikbegriff einfach nicht wahnsinnig mature ist. Ja? Also man kann in Österreich nicht hergehen und ganz faktisch feststellen, dass die Zahl der Femizide enorm hoch ist und dass das ein kolossaler Skandal ist, ohne dass nicht irgendwer persönlich tief beleidigt ist und anfängt, um sich herumzuschlagen. Ja? Du kannst nicht hergehen, ich habe in Österreich nicht rasend viel gemacht, menschenrechtlich bis jetzt, aber Monitoring-Ausschuss zur Behindertenrechtskonvention, du gehst hinein in irgendeine Ministeriumsabteilung und sagst, rein faktisch haben wir hier ein Problem und es wird dir der Abteilungsleiter selber oder irgendein Adlatus entgegenkommen, als ob du gerade gesagt hättest, dass seine Krawatte schief sitzt. Und auch wenn das faktisch richtig gewesen wäre, dass die Krawatte schief sitzt, es ist trotzdem eine tiefe persönliche Kränkung. Also ich habe einfach, wenn ich da jetzt meine internationale Erfahrung parallel lege, einfach nie dieses Erlebnis gehabt, dass man faktische Kritik als solche nimmt. Es war alles immer sofort und gleich eine persönliche Kränkung. Und zwischen diesen beiden Fragen der Finanzierung und dieser finanziellen Abhängigkeiten oder des Nichtvorhandenseins von Geld für gesellschaftspolitisches Engagement und dieser Nicht-Kritikfähigkeit wohnt für mich die Frage dessen, was wir anwaltschaftliches Arbeiten nennen. Ja, dieses Eintreten für gesellschaftspolitische Veränderungen, das natürlich in sich trägt ein Kritisieren des Vorhandenen und ein Vorschlagen von Verbesserungen. Das findet einfach keinen Platz. Ja? Das ist immer wieder ganz, ganz unerträglich, teilweise auch in den etablierteren Nichtregierungsorganisationen selbst, wie schwer sich die tun, hier zu einem Stil zu finden, wo man sagt, dass wir haben das Fachwissen, um sagen zu können, das gehört geändert und das tragen wir jetzt so auch nach draußen. Ne? Und da habe ich jetzt nicht wirklich einen Vorschlag. Ich kann dieses Problem oder dieses Phänomen aufwerfen, dass es enorm schwierig ist und einen enormen persönlichen Einsatz auch bedingt, sich hier dagegen zu stellen und zu sagen, versuchen wir das doch gemeinsam zu verbessern. Ohne dass einem jemand sofort damit kommt, dass man hier irgendwie die Schwiegermutter grün und blau geschlagen hat im übertragenen Sinne. Also es ist eine recht verfrachtete Geschichte und wie man auch, glaube ich, heraushört, eine, die für jemanden mit angelsächsischer Prägung einfach teilweise überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das gar so schwierig ist.
Ja, kann man nur zustimmen. Ein Problem, das ich auch sehe, ist halt auch, dass zum Teil die zivilgesellschaftliche Szene, also ich spreche jetzt einmal vor allem vor dem Hintergrund meiner Erfahrung in Salzburg, aber ich denke, das kann man durchaus teilweise auch auf Österreich überhaupt umlegen, relativ zersplittert ist in ihrer Spezialisierung. Also wir sind ein Menschenrechtsnetzwerk, das aus circa 30, über 30 Organisationen besteht. Und diese Organisationen, wenn es jetzt dieses Netzwerk nicht gäbe, die würden in ganz unterschiedlichen Themenfeldern und Bereichen arbeiten und würden sich oft, obwohl Salzburg sehr klein ist und Österreich ja auch relativ klein ist, vielleicht nicht einmal oder kaum kennen. Also die Behinderten-Selbstorganisationen und die Flüchtlingsorganisationen hätten wahrscheinlich ohne dieses Netzwerk nicht einmal voneinander gehört. Und es ist auch so im Netzwerk schon relativ schwierig, Zusammenarbeit zu generieren zwischen diesen unterschiedlich spezialisierten und auf unterschiedliche Zielgruppen ausgerichteten NGOs. Also da erlebe ich auch neben dieser Marginalisierung aufgrund der finanziellen Abhängigkeiten, neben diesen sozusagen persönlichen Animositäten, die es ja dann in der Szene selber zum Teil auch gibt und nicht nur in der offiziellen Politik oder Verwaltung, auch dieses Problem einer gewissen Zersplitterung im zivilgesellschaftlichen Bereich. Nimmst du das auch wahr oder ist es auf internationaler Ebene auch zu sehen oder gibt es da mehr solcher Foren, die dann die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteurinnen auch zusammenbringen und vernetzen?
Ich glaube, diese Grundanimositäten sind wiederum ein sehr globales Phänomen, das aber dann natürlich in einer Situation, in der there's so much scarcity, also wenn es so einen Mangel gibt, ja, an Möglichkeiten und so wenig Aufmerksamkeit, dann ist das natürlich schon noch ein Treiber dafür, dass dieses wechselseitige neidig sein oder wie man das jetzt bezeichnen will, da forciert wird. Ne? Also es ist halt einfach, wenn die Situation abgesichert ist, um einiges leichter gemeinsam für etwas einzutreten. Ne? Und ich kann mich gut erinnern, als Referenzrahmen, die Verhandlungen über die Konvention die Rechte von Menschen mit Behinderungen, wo ich ja vor Ort war und ich da eingestiegen bin, war das mehr oder weniger die Blinden versus die Mobilitätseingeschränkten und die Autisten versus die psychisch Erkrankten. Und wie dann die Sicherheit da war, dass der Verhandlungsleiter, Botschafter Mackay, ihr wirklich alle einbindet und nachdrücklich darum gebeten hat, kommt zu einer Position, kommt mit dieser einen Position zu uns, dann seid ihr einfach stärker. Also er hat da wirklich auch viel Energie und Zeit investiert in diese Gespräche. Und dann ging das. Ja. Und dann, ich habe ein Buch mit einer lieben Kollegin und Freundin herausgegeben, in dem die Geschichten aus den Verhandlungen von den Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern beschrieben werden. Und da ist unter anderem der damalige Präsident des Weltblindenverbands, der dann schildert, wie er sich für die Bedürfnisse von Menschen mit Psychiatrieerfahrung einsetzt. Ne? Und diese Art von Solidarität, aber das ging, weil diese Sicherheit geschaffen worden ist. Und ich sehe halt über weite Strecken nicht, dass diese Sicherheit geschaffen wird oder annähernd für irgendjemanden in Reichweite ist. Und dann sind diese Animositäten, die den Menschen einfach innewohnen, muss man auch einmal so sagen, die sich halt dann Bahn brechen und die da teilweise ja Ergebnisse zeitigen, die komplett gegen die Forderungen sind, die man ja eigentlich stellt. Ja. Also ich beobachte in der österreichischen NGO-Szene bei den Etablierteren immer wieder, dass ich mir denke, und was genau hat das jetzt mit eurer Kernbotschaft zu tun, dass ihr euch da so oder so positioniert oder eben entsolidarisiert und etwas nicht unterstützen wollt. Aber ich kann es dann auf der menschlichen Ebene auch verstehen. Die mediale Aufmerksamkeit ist schwer zu erringen. Da gibt es ein paar, die sind gesetzt, die kriegen das Mikrofon immer. Und der Rest muss schauen. Und dann versucht man sich abzugrenzen und sich zu profilieren und einen eigenen Weg zu finden, so brutal das ist und so scheußlich das Ergebnis ist, weil es eben, wie gesagt, regelmäßiger kontra die Zielsetzung ist.
Ja, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende unserer Sendung. Es wäre noch sehr spannend, mit dir weiterzureden. Ich glaube, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir dich einladen als Gesprächspartnerin. Nachdem ich davon ausgehe, dass die Mehrheit unserer Zuseherinnen weniger zu den Machthabenden und zu denen, die die Macht nicht hergeben, gehören, sondern vermutlich mehrheitlich Menschen uns zusehen, die zumindest einen Aspekt in dieser Gesellschaft geändert haben möchten oder auch dafür schon lange da arbeiten, hätte ich einfach vorgeschlagen, dass du zum Abschluss im Wissen, dass du jetzt zu diesen NGO oder anderen engagierten Menschen, die zum Gelingen dieser Gesellschaft beitragen, sprechen kannst, uns einen Appell aus deiner internationalen Sicht sagst. Und das wäre dann auch schon das Schlusswort für diese Sendung.
Ja, Partizipation geben. Partizipation mit Leben erfüllen, andere mitnehmen in dieser Frage der Repräsentation des gemeinsamen Eintretens für Anliegen, anderen teilweise den Vortritt lassen, um das zu tun und aus diesem inklusiven, partizipativen Gedanken heraus auf faktenbasierend Forderungen stellen, an diesen dranbleiben, diese wiederholen, diese versuchen in verschiedenen Formaten rüberzubringen. Es reagiert nicht jeder auf einen schriftlichen Text, so wie andere nicht auf ein Video reagieren. Man muss da, glaube ich, ein bisschen eine Methodenvielfalt haben. Man muss immer darauf schauen, dass man die Dinge so rüberbringt, dass die anderen sich noch bewegen können und das weiterentwickeln können und zu ihrem machen können. Das, glaube ich, ist auch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das gemeinsame Ziel immer wieder sich vor Augen führen und nicht aus den Augen verlieren. Und im Übrigen bitte das Recht auf Meinungsfreiheit dafür nutzen, um über die Wichtigkeit von Menschenrechten für alle Menschen zu reden und dann diese Botschaft weiter zu verbreiten. Vielen lieben Dank für die Einladung.
Wir sagen danke für dein Dabeisein, für die Zeit, die du genommen hast und unseren Zuseherinnen danke fürs Zusehen, danke der Technik von FS1 und bis bald bei der nächsten Sendung von Zentralquartett.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Beppo Mautner, Günther Marchner und Bernhard Jenny.